Pop Talk.
Der Pop Talk, die Online-Gesprächssendung auf pop-talk.de. Bei mir ist die Historikerin und Autorin Heike Görtemarker, die so richtig bekannt wurde mit ihrer Biografie über Eva Braun, die im Jahr 2010 erschien und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. Seitdem ist sie gern gesehene Expertin zum Thema NS-Prominenz im deutschen Fernsehen. Das Umfeld von Adolf Hitler auf dem Obersalzberg, die Figuren, die dort verkehrten, beschäftigen sie auch weiter. Denn ihr neues Buch Hitlers Hofstaat, der innere Kreis im Zweiten Weltkrieg und danach widmet sich genau diesem Thema. Der Schrecken und vielleicht auch die Faszination, die von einem Diktator wie Adolf Hitler ausgehen. Damit sind ja viele Gefühle verbunden. Und wie das ist, wenn man sich mit so einem Thema in der Tiefe auseinandersetzt, darüber sprechen wir mit Heike Görtemarker. Und natürlich darüber, wie es ist, eine Menge Zeit in Archiven zu verbringen und was man als Historikerin sonst noch so macht im Hier und Jetzt. Denn sie ist hier im Studio. Es freut mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Heike Görtemarker.
Freut mich auch.
Musik hat sie uns auch noch mitgebracht und das hören wir jetzt alles gleich im Pop Talk, wie immer mit Nabil Atassi.
Right now, I said, hey, hey, yeah, hey, hey, waiting for hours and yet you have no time. You're running late and me out of my mind, and I said, hey. News were clear, lead not here, and I said, hey. Yeah.
Wir sind beim Pop Talk und das war eine Band mitgebracht von Heike Görtemarker. Hazmat Modine nennen wir es jetzt mal. Eine amerikanische Band und das Album heißt Cicada und das Stück heißt 247. Frau Görtemarker, herzlich willkommen in der Sendung.
Danke.
Schön, dass Sie da sind. Frau Görtemarker, Hitler, ist das grausam oder faszinierend?
Es ist beides. Es ist natürlich grausam, denn es geht hier ja um Massenverbrechen. Über 50 Millionen Tote waren am Ende des Zweiten Weltkrieges zu beklagen. Aber dennoch ist es ein Thema, das bis heute fasziniert, aber das auch dadurch, dass immer neue Quellen tatsächlich immer noch auftauchen und jede Generation die Geschichte neu schreibt, eigentlich auch neu in den Blick genommen werden muss.
Sie haben sich ja in Ihrem neuen Buch, es heißt Hitlers Hofstaat, mit dem Thema beschäftigt. Es gab den Obersalzberg und da gab es einen ganz kleinen Kreis an Menschen, die dort also um ihn herum waren. Das ist auch ein Thema, das in vielen Büchern und Fernsehsendungen und Historienfilmen bearbeitet wurde. Jetzt haben Sie das Thema nochmal ganz neu aufgegriffen. Warum war das notwendig? Wie kamen Sie darauf, dass das jetzt nochmal gemacht werden muss?
Tatsächlich herrscht ja bis heute eine führerzentrierte Vergangenheitsbetrachtung vor. Wenn wir uns die Biografien über Hitler oder andere NS-Größen ansehen, dann stellen wir fest, dass Hitler immer das Zentrum ist und alle anderen im Grunde nur zu Statisten degradiert werden, die kaum eingeführt sind. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was sind das für Leute, in welchem Verhältnis standen die zu ihm, wie haben sie ihn kennengelernt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Charakterisierungen Hitlers bis heute von jenen stammen, die früher zu seinem Inner Circle gehört haben.
Was waren denn das für Leute da in seinem Inner Circle auf dem Obersalzberg?
Man muss verschiedene Kreise unterscheiden. Mit Hitlers Aufstieg politischem seiner Karriere als Politiker sozusagen 1920 ist zu sehen, dass er auch damals schon von einem Kreis von Männern und Frauen, das ist anders als bei Stalin, Männern und Frauen umgeben ist, er nie allein ist. Er gilt schon früh in der Deutschen Arbeiterpartei, aber dann in der Nachfolgeorganisation NSDAP eben als fähiger Redner, als einer der brutalsten Bekämpfer der Weimarer Demokratie. Und in dieser Splitterpartei wird er dann sozusagen als der fähige Redner zu seinen Auftritten begleitet. Und es ist ein Ernst Röhm, ein Dietrich Eckart, ein Schriftsteller, Ernst Röhm, ein Offizier der Bayerischen Reichswehr, die ihn eben als Bekämpfer dieser Demokratie schon früh unterstützen und ihn mit weiteren Kontakten versorgen.
Diese Menschen, was kann man über die noch rausfinden? Albert Speer ist zum Beispiel ein Begriff. In Ihren Recherchen, sagen wir mal, gab es da was ganz Spezielles, was jetzt aus Ihrem Buch hervorgeht, was wir vielleicht noch gar nicht wissen, weil diese Figuren sind ja irgendwie alle bekannt als Name, aber doch in der Nachbearbeitung dieser Zeit so ein bisschen undurchdringlich geblieben.
Bisher ist die Sicht darauf eigentlich, dass Hitler jener gewesen sei, der diese Menschen, das ist ja ihre eigene Nachkriegserzählung im Grunde, manipuliert habe. Und gerade Albert Speer, da sie ihn nennen, natürlich später immer behauptet hat, er habe das wahre Gesicht Hitlers eigentlich gar nicht gekannt. Er sei diesem Mephisto, wie er ihn auch nannte, mehr oder weniger willenlos in die Sphäre des Politischen gefolgt. Das bietet natürlich ein völlig falsches Bild. Und wenn man sich wirklich mal ansieht, wer Hitler vor 1933 unterstützt hat, über Jahre finanziert hat, mit Kontakten versorgt, dann muss man feststellen, dass diese Menschen, zu denen ja beispielsweise auch die Verleger-Ehepaare Bruckmann und Bechstein gehörten, Winifred Wagner mit ihrem Ehemann Siegfried, das war ein sehr wichtiger, auch finanzkräftiger, zum Teil Gönnerkreis, der diesen Mann erst gemacht hat. Denn Hitler war ja komplett mittellos. Er war ein Gescheiterter, als er in München 1913 eintraf. Er kam aus einem Asyl, als ein Männerasyl für Obdachlose. Und er hatte nichts und er hatte noch nicht mal eine Schulausbildung, eine abgeschlossene. Also er wird gemacht. Er ist bis 1933 abhängig von seinen Gönnern und von seinen Unterstützern. Und hier müssen insbesondere auch Frauen als frühe Aktivistinnen Ärztinnen wahrgenommen werden.
Sehr interessant, das Thema auch mal aus der Frauensicht sozusagen zu beleuchten. Jetzt nicht gar nicht aus Ihrer Sicht als Frau, sondern mit Blick auf die Frauen. Welche interessante Rolle haben die denn noch gespielt? Abgesehen davon, dass es vermögende Frauen gab, die Hitler gefördert haben.
Abgesehen von den vermögenden Frauen gab es natürlich frühe Anhängerinnen, ganz dezidierte Nationalsozialistinnen wie Ilse Hess beispielsweise, wie Karin Göring und später dann auch Magda Goebbels, die ihm ihre Häuser öffneten, es ermöglichten, Karin Göring und Magda Goebbels vor allen Dingen dann hier in Berlin, dass er sich in ihren Wohnungen mit Politikern traf, mit Journalisten traf, Kontakte geknüpft wurden und die ihn natürlich immer mehr auch gesellschaftsfähig machten. Sie warben für ihn in ihren Familien, in ihrem Bekanntenkreis. Sie machten ihn zu einem Teil ihres Lebens.
Sie haben ja auch eine Biografie über Eva Braun geschrieben, also Hitlers Gefährtin und zum Schluss letztlich auch Ehefrau. Da hatten Sie ja schon eine Menge zum Thema recherchiert. Ist das damit eingeflossen in den Hofstaat?
Ja, auf jeden Fall, denn Eva Braun war ja Teil des Hofstaates, Teil des Inner Circle, aber als solche ist sie bis dahin gar nicht wahrgenommen worden. Es wurde immer behauptet, diese Frau hatte überhaupt keine Bedeutung, selbst für Hitler nicht. Sie habe eigentlich nur zur Dekoration auf dem Obersalzberg gesessen und immer nur auf den Führer gewartet.
Das haben Sie ja mit Ihrem Buch so ein bisschen entkräftet, dieses Bild, ne?
Ja, denn tatsächlich, also wenn man sich mal wirklich dann quasi Detektivarbeit durch diesen Legendendschungel arbeitet, dann stellt man fest, dass diese Frau spätestens nach 1935, 36 unangreifbar gewesen ist im Inner Circle, dass sie mitbestimmte, wer überhaupt dort auf den Obersalzberg eingeladen wurde, wer zu diesem sozialen Kreis gehören durfte. Maria von Below, die ja dazugehörte, sagte einmal im Rückblick, jemand, der mit Eva Braun nicht zurechtkam, wurde erst gar nicht eingeladen.
Gehen wir mal ein bisschen noch drauf ein, auf diesen Kreis. Also wie kann ich mir das vorstellen? Wir kennen ja alle diese frühen Farbbilder vom Obersalzberg, die im Prinzip nicht viel aussagen, sich immer wieder wiederholen und viele Erzählungen, Sie haben es gerade erwähnt, Legendenbildung. Aber wie kann ich mir das Leben vorstellen in diesem Hitlerhofstadt? War das alles eine große wilde Party oder wurden da im Prinzip Tag und Nacht konspirative Gespräche geführt?
Im Grunde beides. Es wurden Partys gefeiert und es wurden natürlich auch konspirative Gespräche geführt. Tatsächlich ist es so, dass das ist ja dieser Kreis, der sich konstituiert nach 1933, 34, nachdem Hitler zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 ernannt worden war und er im Grunde dann mit der Zeit davor und mit seinen frühen Gönnern und frühen Unterstützern abschließt. Die gehören dann nämlich nicht mehr zu diesem Obersalzberg-Kreis. Jetzt umgibt er sich mit Menschen, die ihm ihre Karriere verdanken, wie Albert Speer oder der Arzt Karl Brandt, und nicht jene mehr, denen er einst seinen Aufstieg verdankt hat. Also hier bildet sich ein neues und ein ganz besonderes Loyalitätsverhältnis zu ihm heraus. Und das war im Grunde, wie auch schon vorher, eine Ersatzfamilie für ihn, die ihn auch psychologisch unterstützte, die immer dabei war. Das kommt oft in Biografien gar nicht vor. Beispielsweise, wenn Hitler mit dem tschechischen Staatspräsidenten Hacher in der Reichskanzlei zusammentraf, kurz vor dem Einmarsch in die Tschechoslowakei, dann wird höchstens Göring genannt oder vielleicht auch Otto Meissner oder Ernst von Weizsäcker, die dort noch zugegen waren. Aber tatsächlich war der gesamte Kreis anwesend. Mhm. Auch sein sozialer Zirkel, die saßen quasi hinten in den Kulissen und warteten auf das Ende der Gespräche.
Also Hitlers Hofstaat ist eigentlich eine eher soziale Versammlung von Menschen als denn eine politische. Habe ich das so richtig verstanden? Ist das ein bisschen sein Freundeskreis?
Es war ein Freundeskreis, aber es gibt keinen Unterschied zwischen politischer und privater Lebenswelt. Das gehörte immer zusammen. Es waren Zeugen und Überzeugte. Das waren Menschen, die ihn natürlich psychologisch unterstützten, aber die vielfältig einsetzbar waren. Albert Speer wird später zum Rüstungsminister. Karl Brandt ist der Organisator zusammen mit Philipp Buhler der Euthanasie, der Ermordung Kranker und Behinderter ab 1939. Der Inner Circle war ganz tief verstrickt in die Verbrechen des NS-Staates.
Konnte man eigentlich aus diesem Kreis auch entfernt werden? Ist Ihnen bei Ihren Recherchen sowas mal untergekommen? Ist da jemand mal exkludiert worden aus diesem Kreis?
Ja, das ist passiert. Und zwar war das 1939 der Adjutant Fritz Wiedemann, der eigentlich eher dafür arbeitete und hoffte auch durch seine auch zum Teil dubiose Beziehungen nach England einen Krieg noch zu verhindern. Also er wollte auf gar keinen Fall einen Krieg und wird aufgrund dessen, weil er das nicht mittrug, die Kriegsvorbereitungen entfernt, aber im Grunde auf einen netten Posten nach San Francisco, auf einen in das Generalkonsulat dort versetzt und es geschah ihm überhaupt nichts und er vertrat ja auch dort weiterhin tatsächlich die NS-Ideologie. Dann Wilhelm Brückner, auch Chefadjutant seit 1930, wird wahrscheinlich auch aufgrund innerer Intrigen, denn es war ja auch nicht nur ein Freundeskreis, sondern auch dort herrschte Rivalität natürlich um die Gunst des Führers. Der wurde dann 1940 entlassen, aber auch ihm passierte natürlich nichts, er überlebte auch das Kriegsende.
Wir alle kennen ja die Nazi-Größen, die meisten sind im Krieg, nach dem Krieg ums Leben gekommen. Wir alle kennen natürlich Göring, Goebbels, Himmler, Albert Speer. Es gab aber auch eben all die Adjutantinnen, Adjutanten, Sekretäre und Zuarbeiter, sage ich mal, die auch in diesem Kreis waren. Natürlich Martin Bormann, der jetzt inzwischen auch bekannt ist, aber früher immer die große Unbekannte dann war, jetzt auch. Sind das eher diese Menschen, die in Ihrem Buch dann mehr beleuchtet werden oder sind es dann doch wieder die Nazi-Größen, über die dann gesprochen wird?
Nein, die NS-Größen spielten in diesem Inner Circle nach 1933 eben keine Rolle. Die gehörten eben nicht dazu. Hitler schuf auf diese Weise auch Distanz zu natürlich auch im Grunde auch natürlichen Rivalen wie Hermann Göring. Er war ja, muss man so sehen, ein unsicherer Aufsteiger, dessen private Existenz ja hinter dieser Führerfigur, die eine Propagandafigur war, ja komplett verschwand. Und über seine tatsächliche Existenz, über sein Leben auf dem Obersalzberg durfte eigentlich auch nichts nach außen dringen. Und es galt immer ihn sozusagen, bei ihm diesen Führernimbus nicht zu zerstören, keine Schwächen zu zeigen, die er natürlich hatte. Das alles wusste der Inner Circle, aber die anderen NS-Größen wurden von ihm da auf Distanz gehalten und gehörten nicht dazu.
In Hitlers Hofstaat beschreiben Sie, was mit diesem Kreis dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dann auch nach dem Ableben Adolf Hitlers passierte. Sind Sie da auf irgendwelche neuen Erkenntnisse gestoßen? Weil ich würde sagen, so in der allgemeinen Geschichtserzählung des Dritten Reiches spielen diese Adjutanten und unbekannteren Figuren eigentlich gar keine Rolle.
Nein, bisher dachte ich auch immer, dass gut, dass natürlich deren Karrieren waren natürlich zu Ende. Viele, sie sind ja danach zunächst einmal auch oft geflohen aus dem Bunker vom Obersalzberg. Sind in der Regel ja sofort aufgegriffen worden, von alliierten Truppen verhört worden. Es ging ja auch immer darum, erstmal festzustellen, was ist jetzt eigentlich mit Hitler passiert. Keiner wusste, ob er wirklich tot war oder ob er vielleicht entkommen war. Dann begann natürlich die Zeit der Lagerhaft, der Nürnberger Prozesse, der Entnazifizierung. Das zieht sich alles ja hin bis im Grunde 1949, 50. Und was mir nicht klar war, dass dieser Inner Circle, dieser Kreis, dieser Obersalzberg-Kreis sich im Grunde schon während dieser Lagerzeit schon wieder zusammenfindet, Kontakt aufgenommen wird und dieser Kreis tatsächlich in den 50er, 60er Jahren neu entsteht, kann man fast sagen, und es einen Kreis ohne Führer gegeben hat.
Also sie haben im Prinzip fröhlich weitergelebt und das wissen Sie, weil Sie im Zuge Ihrer Recherchen nämlich eine neue Quelle aufgetan haben, aus der heraus das Buch dann entstanden ist. Und das führt uns auch gleich zu unserem nächsten Musikstück.
Ja, Klaus Dirk von Below, der Sohn des Luftwaffenadjutanten Nikolaus von Below, hat mir das Privatarchiv seiner Eltern zur Verfügung gestellt. Und
ganz kurz, waren Sie da die Erste, die das einsehen konnte?
Ja.
Das war vorher also praktisch unter Verschluss.
Das war unter Verschluss. Es gibt viele solcher Privatarchive noch, die von den Kindern und Enkeln jener Protagonisten bewahrt werden. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er das, es sind immerhin seine Eltern gewesen. Es war natürlich für diese Täterkinder, will ich es mal sagen, natürlich wahnsinnig schwer, auch darüber zu reden und so etwas einem Historiker zur Verfügung zu stellen.
Warum durften ausgerechnet Sie an das Archiv?
Wir haben über Jahre hinweg Gespräche geführt über seine Eltern, über die Beziehung der Eltern zu Hitler, über das Leben dieser Eltern im Kreis und natürlich auch über die Zeit danach, als er, wie er selber sagt, noch weiterhin im System dieser Eltern gelebt hat, die weiterhin Nationalsozialisten blieben und sich dazu auch mehr oder weniger offen bekannten. Also er hatte ein Bedürfnis, auch darüber zu reden, und im Zuge dieser im Grunde auch Annäherung hat sich das einfach ergeben.
Sie haben ja die Musik heute mitgebracht, netterweise, und haben uns also den zweiten Satz aus der 7. Sinfonie von Anton Bruckner von den Berliner Philharmonikern entschieden, mit Wilhelm Furtwängler am Dirigentenpult.
Ja, das ist im Grunde das Stück des Untergangs. Das Nikolaus von Below hat seine Familie Anfang April noch einmal in Nienhagen bei Halberstadt besucht und sie dann mit den Worten verlassen: wenn ihr die 7. Sinfonie von Bruckner hört, dann lebe ich nicht mehr, dann bin ich quasi mit meinem Führer gestorben.
Die Geschichte geht so aus: Sie haben die 7. Sinfonie nicht gehört, aber wir hören sie jetzt. Heike Görtemarker ist im Studio und wir reden gleich noch darüber, wie es ist, wenn man sich so richtig in die Recherche stürzt und was Historikerinnen sollen hier und jetzt machen beim Pop Talk. Die siebte Sinfonie von Anton Bruckner in einer Interpretation der Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler, mitgebracht von meinem Studiogast und in Bezug erzählt auf den Luftwaffenadjutanten Adolf Hitlers, nämlich Nikolaus von Below, dessen Archiv Frau Göttemarke Sie bearbeiten durften. Wie war das für Sie, in so ein Archiv reinzuschauen, wo bisher noch niemand reingeschaut hat? Das ist ja eigentlich der Sechser im Lotto im Leben einer Historikerin, oder nicht?
Ja, absolut. Das ist wahnsinnig aufregend. Das erlebt man eigentlich fast nie. In der Regel ist es ja so, dass man in die gängigen Archive geht und aber auch da immer noch etwas ausgraben kann, denn es ist so, dass ja jede Generation die Geschichte neu schreibt, die heute auch Quellen, die, würde ich sagen, Myriaden von Historikern schon in der Hand hatten, heute ganz anders lesen. Jeder Historiker bringt ja immer auch seine eigene Biografie natürlich mit. Man kann aus seiner eigenen Welt nie aussteigen. Also wir sehen heute, wir interpretieren heute die Dinge auch ganz anders und haben einen neuen Blick, eigentlich einen neuen Blick auf diese Zeit auch.
Stichwort neuer Blick, also welche also Hitlers Hofstaat. Jetzt haben Sie dieses Buch ja veröffentlicht und das wird sicherlich große Aufmerksamkeit auch bekommen, aufgrund dessen, dass Sie ja auch selber inzwischen schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben in Bezug auf diese NS-Geschichtsaufarbeitung. Welche historische Relevanz würden Sie jetzt speziell diesem Thema Hitlers Hofstaat geben? Ist das wirklich im Bereich Historienbearbeitung oder Geschichtsverarbeitung einzuordnen oder doch ein bisschen auch Boulevard?
Also Boulevard ist es überhaupt nicht. Das war schon mein Eva-Braun-Buch, zur Enttäuschung vielleicht mancher nicht.
Hatten sich das manche erhofft, ja.
Ja, das kann man sich ja so vorstellen. Man denkt natürlich, naja, der Dämon, der Massenmörder und die blonde Frau, das hat natürlich eine eigene Faszination. Aber tatsächlich geht es darum, einfach mal einen Blick ja hinter diese ganze Legendenschreibung zu wagen. Und hier ist es ja auch wieder so, dass es mich einfach interessiert hat zu sehen, ja, welche Bedeutung hatten denn diese Leute um diesen Hitler herum? Warum hat er sich denn überhaupt praktisch seit den 20er Jahren immer mit einem so großen sozialen Zirkel umgeben? Wenn er wirklich dieser einsame Führer war und einsame Entscheidungen getroffen hat, ja, dann welche Funktion hatten diese Leute denn da überhaupt? Was suchten die da eigentlich? Und dann stellt man eben wirklich fest, dass er seinen Aufstieg eben nicht den eigenen angeblich herausragenden Fähigkeiten zu verdanken hatte, sondern vor allen Dingen Gönnern und Unterstützern, die schon von einem Führer geträumt hatten, als er noch gar nicht auf der Bühne war.
Jetzt in Zeiten so aufsteigenden Populismus, also nochmal vorweg kurz, da unterscheidet sich natürlich Ihr Buch und auch das Vorgängerbuch über Eva Braun natürlich wahnsinnig von Historiensendungen im Fernsehen, die dann doch vielleicht etwas redundanter das Thema bearbeiten. Sie haben ja die Möglichkeit, in so einem Buch dann auch einzuordnen. Jetzt sind wir heute in einer Zeit, in der Rechtspopulismus wieder salonfähig ist, in der es Parteien gibt mit eindeutig rechtem Hintergrund, die eine relevante Zahl an Wählerinnen und Wählern hinter sich versammeln. Wie wichtig ist Ihre Aufgabe dann mit so einem Buch der Einordnung oder sehen Sie da gar keinen Zusammenhang? Ist das eine ist Geschichte, ist Vergangenheit, das andere ist jetzt?
Nein, die Geschichte, niemand kann aus seiner Geschichte aussteigen und wir hoffen ja immer auch, dass wir ein bisschen was aus der Geschichte lernen. Und tatsächlich ist es ja bis heute so, dass man immer noch schwer erklären kann, wie es eben einem gänzlich unbedeutenden, beruflich gescheiterten Außenseiter gelingen konnte, die Massen zu mobilisieren, die erste deutsche Demokratie auszuhebeln und einen hochzivilisierten Industriestaat in die Diktatur zu führen. Und wenn man sich so umsieht auf der Welt, ist das ja im Grunde natürlich diese Gefahr besteht immer noch. Und
das ist ja was wir heute noch ängstigen im Prinzip. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Teil, warum die Angst vor Rechtspopulisten, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen, die auch politisch keine Größen bisher waren, so groß ist. Weil man eben dieses Beispiel Hitler hat.
Ja, genau. Und daher Anlass genug, auch mal gängige Geschichtsbilder auf den Prüfstand zu stellen und einmal zu schauen, welche Bedeutung eben andere für den Aufstieg einer solchen Figur haben. Und dass so jemand eben nicht aus dem Nichts kommt und dass so jemand eben nicht einfach als Manipulator dort auftritt, als Dämon, der sozusagen wie eine Naturgewalt dann über die Menschheit kommt, sondern dass es natürlich vorher im Grunde die Bedingungen dafür schon wirtschaftlicher, sozialer, gesellschaftlicher Art bereitet war.
Also ich höre, das ist eine der Kernbotschaften aus Ihrem Buch, nämlich genau das zu beleuchten. Es war nicht Hitler allein, sondern es gab einen ganzen Apparat, einen ganzen Hofstaat drumherum, der es möglich gemacht hat, vor 33, nach 33, nochmal andere Menschen, auch das interessant. Welche Botschaften bringt das Buch noch so unterm Strich dann mit? Oder ist es im Prinzip eher einfach eine Erzählung und kommt ohne Botschaft aus?
Ja, es ist natürlich nicht nur eine Erzählung, sondern was heißt Botschaft? Es ist einfach mal tatsächlich dieser neue Blick auf diesen Diktator, der ja bis heute im Grunde eine Kunstfigur ist. Wir leben ja immer noch mit den Propagandabildern und die Botschaft ist eben auch kritisch zu lesen, sich nicht zufrieden zu geben mit im Grunde sogenannten Quellen, mit den Memoiren derjenigen, die einmal Täter gewesen sind, sondern dass man wirklich guckt, wer sagt eigentlich was, wann und warum, und dass man sich das kritische Denken und auch das kritische Lesen einfach bewahrt.
Jetzt stelle ich mir so eine Geschichtsarbeit, wenn man gerade auch ein Thema bearbeitet, das schon viele vor einem auch bearbeitet haben, das macht es nicht leichter, macht es eher schwerer wahrscheinlich. Wie kann ich mir das vorstellen? So eine Historikerin, die recherchiert zwischen meterhohen Metallregalen ohne Sonnenlicht. Für viele Jahre ist das ihre Realität gewesen jetzt, die letzten Jahre?
Ja, nicht gänzlich ohne Sonnenlicht, aber ja, natürlich. Man sitzt am Schreibtisch, man sitzt im Archiv, aber das, was sich viele so vielleicht unglaublich langweilig vorstellen, ist in Wahrheit, also für mich jedenfalls, wahnsinnig aufregend. Es gibt nichts Spannenderes, als in einem Archiv zu sitzen und vor einer Archivbox ungeöffnet, man weiß nicht, was drin ist und man taucht im Grunde ein, vor allen Dingen, wenn ich auch an die Korrespondenzen denke, eines Rudolf Hess, Ilse Hess, frühe Mitstreiter Hitlers, das ist auch ein ganz interessanter und rarer Bestand im Schweizerischen Bundesarchiv und aber auch andere, viele andere Bestände, die sich natürlich nicht sofort erschließen, sondern man recherchiert und man leistet so wie Detektivarbeit, wer gehörte dazu, wie haben die ihn eigentlich kennengelernt, wie dachten diese Menschen, ja, was brachte sie dazu, sich wirklich den Nationalsozialisten, zu Nationalsozialisten zu werden, ja. Und nein, es ist wahnsinnig aufregend.
Das ist spannend. Haben Sie auch Feldforschung gemacht? Also sind Sie auch zum Obersalzberg gefahren?
Ja, ich bin tatsächlich auch auf den Obersalzberg gefahren und habe mir das
mit Metalldetektor
und nein, das nicht, aber es ist ganz interessant, wenn man sich dort, da ist ja gar nichts mehr jetzt, dort, wo einmal der Berghof gestanden hat. Und es gibt so ein kleines Schildchen. Es befindet sich ja ein Dokumentationszentrum des Instituts für Zeitgeschichte im ehemaligen Platterhof. Aber dort, wo tatsächlich der Berghof gestanden hat, da sind noch so kleine Grundmauern zu erkennen. Aber die Faszination ist ungebrochen. Dort sind sehr viele Menschen, die einfach mal sehen wollten, wo denn der Adolf Hitler gewohnt hat. Die da herumirren. Da findet man auch zum Teil Bunkerexperten, die sich da...
Da hätten Sie mit dem Metalldetektor gar nicht mehr viel gefunden, da waren schon welche vor Ihnen wahrscheinlich da.
Ja, das ist ganz interessant, wer da sich alles tummelt und im Grunde sozusagen sich auf den Spuren der Geschichte befindet.
Ja. Sie sind ja auf den Spuren der Geschichte jetzt natürlich bekannt als NS-Zeit-Expertin, auch im Fernsehen viel zu sehen. Diese Fernsehgeschichten, hat das so zwei Seiten für Sie? Also für mich haben diese Historiendarstellungen, Beispiel ZDF, auch immer so eine redundante Komponente, die man auch mit Faszination verwechseln könnte, wenn man mit dem falschen Auge drauf guckt. Wie stehen Sie da dazu?
Ich sehe es eigentlich eher positiv, denn die Geschichte, auch die Geschichtswissenschaft muss einfach raus aus dem Elfenbeinturm. Und man schreibt ja auch, man forscht ja auch, um auch andere Menschen dafür zu interessieren und auch dafür zu begeistern, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen und auch einen so sozusagen auch kritisch, mit einem kritischen Geist auf die Gegenwart auch zu blicken. Und von daher muss die Geschichtswissenschaft natürlich raus. Und diese Popularisierung der Geschichte, die auch im ZDF stattgefunden hat oder auch auf anderen Sendern, die halte ich eigentlich doch auch für sehr positiv.
Sie sind als Historikerin, müssen Sie wahrscheinlich viel Neugier mitbringen, Begeisterung für die Geschichte. Wenn man dann so tief drinsteckt in so einer Recherche, lebt man dann auch so ein bisschen in dieser Welt?
Ja, zum Teil schon. Das ist schon, es verfolgt einen natürlich auch bis in die Träume hinein, das kann man schon sagen. Man kann sich dann vor allen Dingen, wenn man, es ist ja alles wieder lebendig, wenn man sich auch beispielsweise Adressbücher aus Berlin aus den 30er, 40er Jahren anschaut und dort auch recherchiert. Und das sind alles Plätze, die sind zerstört, versunken, Menschen schon lange tot. Aber irgendwie wird das alles wieder für einen selber natürlich lebendig. Mhm. Und ja, das ist schon so, dass man so ein Stück weit auch dann in dieser Welt wieder lebt. Ja.
Und wie kommen Sie da wieder raus? Zurück ins Hier und Jetzt?
Mit Musik zum Beispiel.
Haben Sie uns ja auch mitgebracht zum Beispiel. Da hören wir auch gleich zum Schluss nochmal was ganz aus dem Hier und Jetzt. Was machen Sie denn allgemein so? Also wenn Sie jetzt nicht recherchieren und dann wieder zurück ins Hier und Jetzt finden, was macht man denn so als Historikerin, um mal nicht Geschichte zu machen?
Ja, also um sich irgendwie zu entspannen, geht man in den Garten und man kocht zum Beispiel. Man macht völlig andere Dinge, aber letztlich ist es so, dass es einen nicht wirklich loslässt, solange ein Projekt nicht abgeschlossen ist. Und das dauert ja auch viele Jahre. Also für dieses Buch beispielsweise habe ich sehr viele Jahre recherchiert und es hat praktisch 5, 6 Jahre gedauert, bis es dann fertig war. Also davon kann man sich eigentlich in dem Moment dann nicht wirklich lösen.
Projekt Hitlers Hofstaat ist jetzt abgeschlossen. Jetzt sind Sie wieder zurück im Hier und Jetzt. Haben Sie schon was Neues im Sinn? Wird das nächste Buch auch über Adolf Hitler sein oder über die NS-Zeit?
Ja, im Grunde würde ich auch gerne mal über eine andere Zeit arbeiten. Aber das ergibt sich einfach, wie sich auch das andere Buch dann einfach ergeben hat, daraus, dass sich tatsächlich noch Zeitzeugen gemeldet haben, dass ich angesprochen wurde von eben Kindern dieser Protagonisten. Sonst wäre ich auch auf dieses Projekt Hitlers Hofstaat gar nicht gekommen. Und jetzt warte ich einfach erstmal ab und schaue mal, was sich so ergibt.
Machen Sie denn außer der Recherchearbeit und jetzt die Autorinnentätigkeit, die Sie jetzt ausüben, um Bücher zu schreiben, denn auch noch andere Sachen im Bereich Geschichte dann?
Ja, ich halte
Vorträge. So eine Art täglich Brot an der Universität?
Nein, täglich Brot, nein. Ich bin tatsächlich freie Autorin, täglich Brot insofern nicht, aber es kommen natürlich dann doch relativ viele Anfragen auch für Vorträge und was ich sehr gerne mache natürlich. Und dann fängt man schon wieder an, also wie heißt es so schön, nach dem Buch ist vor dem Buch, sich auch wieder ins Archiv zu begeben und Nachlässe zu recherchieren.
Bin gespannt. Hitlers Hofstaat erschien bei CH Beck schon im März. Jetzt haben wir es Mai, der Jahrestag, 74 Jahre Kriegsende, Zweiter Weltkrieg ist nun auch vorüber, aber der 75. Jahrestag kommt nächstes Jahr. Und ich bin gespannt, was wir von Ihnen noch hören. Frau Görtemarker, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Und Sie haben uns noch Musik mitgebracht, nämlich von einer Band, die heißt Thievery Corporation. Und das ist eine Musik, die sich wirklich gänzlich im Hier und Jetzt befindet. Das Album heißt ESL 222, würde ich es jetzt mal nennen, 222. Was hat es mit dem Stück auf sich?
Das ist zum Beispiel etwas, was ich höre, wenn ich einfach mal loslasse und entspanne.
Das machen wir jetzt. Wir lassen los, entspannen uns, beenden die Sendung. Heike Görtemarker war im Studio und das war der Pop-Talk. Die Sendung gibt's im Netz unter pop-talk.de und ich verabschiede mich mit den Worten auf Wiederhören. Nabil Atassi. Pocket full of promises, baby empty bellies. Poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobby for? Using it for votes. Pretending me is sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters, don't costume disguises, leaders. Charismatic public speakers, false prophet and fake healers. Articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes. In front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, born apologies. Trying to ask, please, when I squeeze on you upon your knees. Justice or else, is the minutes of Farrakhan. Some me stand up a garden oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck it, Jesus.
need them kind of sorry. But smart they need to answer what them really do to pretty. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the thing them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air.
Cause our bums, them metaphoric. With all the things I make the youth, them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Cause our bums, them metaphoric. With all the things I make the youth, them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh, eh.
Make the centrum get the fences, permeate them residences. Extend up to the trenches, up to where the president is. Karma upon the ones and twos, yes, it turn the tables. Had enough for you with the parables and tables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it's not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survivor kind of tricky in New York, Cali and Philly. Are the same thing I go on down at Kingston, Sutton City.
Cause our bombs them metaphoric. With all the things I make the youth them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Cause our bombs them metaphoric. With all the things I make the youth them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh, eh.
These are the days of the last year. On the last page of the book of the dark age. We are part ways with the oppressor. See predecessor. Wake up and sisters and we team up together. But we'll meet from the battleground. Trade my microphone for a shotty and some papa sound. Just be ready when the gavel sound. When a valley grown fuss. Just around us so we never nervous. Was a mental war, now this shit turned physical. From long time scars we a reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are spiritual. Sights are spiritual. So they be like, hey, credible under sights were subliminal. Get them mad then chastise them as criminal. Give with drugs and the guys, it's
clinical. Cause our bombs them metaphoric. With all the things that make the youth them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh.